Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Propheten Jesaja im 26. Kapitel. Verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts, ja, mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wir können dem Lande nicht helfen, und Bewohner des Erdkreises können nicht geboren werden. Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr unter der Erde liegt. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Toten herausgeben. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn Jesus Christus, liebe Gemeinde, Jesu Lehren wären wie einzelne Blätter im Winde verweht und zerstreut gewesen, wären die Blätter nicht von dem Wahnglauben an seine Auferstehung wie von einem derben, handfesten Einband zusammengefasst und dadurch erhalten worden. Dieser Satz stammt nicht von mir, keine Angst. Dieser Satz stammt von einem Theologen des 19. Jahrhunderts, der es sich zum Ziel gemacht hat, einen neuen Glauben über Jesus zu verkünden. Auf der einen Seite offenbart dieser Satz die tiefe Ablehnung dieses Theologen gegenüber des Auferstehungswunders, an das wir zu Ostern denken. Er bezeichnet den Glauben an die Auferstehung Jesu als einen Wahn, als eine Wahnvorstellung der Jünger. Sie haben es sich so sehr gewünscht, dass Jesus wieder lebt, dass sie es am Ende eben geglaubt haben. Ja, es ist sehr traurig, dass diese Sichtweise bis heute viele Nachahmer gefunden hat. Dieser traurige Satz enthält aber auch eine erstaunliche Wahrheit über das Ostergeschehen. Hier wird gesagt, die Lehre von der leiblichen Auferstehung Jesu ist wie der Einband eines Buches, der die einzelnen Blätter zusammenhält. Man könnte auch anders sagen, der Glaube an die leibliche Auferstehung Jesu ist das Fundament, auf das der ganze christliche Glauben gebaut ist. Mit ihr steht und fällt die ganze christliche Botschaft, auch die biblische Botschaft eines treuen Gottes, der Macht über Leben und Tod hat, und der am Ende immer treu zu seinem Wort steht. Diesen Gott verkündeten nicht nur die Apostel des Neuen Testaments, sondern eben auch schon die Propheten im Alten Testament. Jesaja zum Beispiel. Er redet an unserer Stelle von Gottes Macht, wie sie sich in dieser Welt zeigt. Ja, Gottes Macht zeigt sich nicht nur an seinen Strafgerichten, die er verhängt, sondern an seinen Kindern zeigt sich Gottes Macht besonders in der Auferweckung der Toten am Ende der Zeit, so wie er es bei Jesu Auferweckung beispielhaft gezeigt hat. Das Fest der Auferstehung unseres Herrn Christus zeigt also zum einen die Ohnmacht der Menschen und zum anderen die grenzenlose Macht Gottes. In unserer Ohnmacht, da vertrauen wir allein dem allmächtigen Gott. Denn in seiner Macht hat er den Tod für uns ohnmächtig gemacht. In unserer Ohnmacht vertrauen wir zuerst allein dem allmächtigen Gott. Ob im Armdrücken, ob beim Gewichtheben oder durch Klimmzüge, wir Menschen versuchen immer wieder, auch auf andere Weise, unsere Kraft zu messen, uns an anderen zu beweisen und andere zu übertreffen. Bei solchen Wettkämpfen geht der Sieger dann mit erhobenem Haupt davon, denn er hat seine Kraft unter Beweis gestellt und gezeigt, er ist stärker als der andere. Gott muss seine Macht und Kraft nicht auf diese Art und Weise messen, denn es steht ja immer von vornherein fest, dass es niemanden gibt und nichts in der Welt, was stärker ist als er. Aber Gott zeigt auch seine Macht. Und er tut das, um uns Menschen eben genau daran zu erinnern, welche Macht er hat und um uns dadurch zu einem zu dankbarer Ehrfurcht zu Gott zu bewegen. Gott zeigt seine Macht einerseits durch die großen Wunder, die er in unserem Leben selbst tut. Er zeigt seine Macht dadurch, wie gnädig er uns führt und wie sehr er uns im Leben segnet. Gott zeigt seine Macht aber eben auch durch seine schrecklichen Strafgerichte, die er wegen der Bosheit der Menschen über die Welt ergehen lässt. Der Prophet Jesaja hatte Gottes Strafgericht über Israel und über die Nachbarvölker angekündigt. Die Einwohner von Israel und Juda, sagt er, sollen von feindlichen Heeren überrannt werden. Sie sollen von ihnen aus ihrer Heimat weggerissen werden. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich an seinem Volk, aber eben auch an den Heiden. Auch sie werden gestraft werden für das, was sie dem Volk Gottes antun. Ja, jeder bekommt auf schmerzhafte Weise Gottes Macht zu spüren, jeder zu seiner Zeit. Das ist der Hintergrund unserer Stelle. Man könnte sagen, diese Menschen damals, egal ob sie zum Volk Gottes gehörten oder nicht, sie saßen alle in einem Boot. Und trotzdem gab es einen Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Denn die einen, die erfuhren Gottes Macht in seinem Strafgericht ohne die Hoffnung auf Gottes Gnade und Hilfe. Die anderen aber, die vertrauten auch in Gottes Strafgericht weiterhin auf Gott, dass er zu seiner Zeit wieder gnädig ist und sie retten wird. Und so wie damals, so geht es doch auch heute in der Welt zu. Äußerlich gesehen sind alle Menschen der Verlorenheit von Sünde und Tod ausgesetzt. Da gibt es keinen Unterschied zwischen denen, die an Gott glauben und denen, die nicht glauben. Aber innerlich gibt es schon einen Unterschied. Denn die einen, die finden keine Hoffnung im Gedanken an den Tod. Sie resignieren. Sie versuchen vielleicht, den Gedanken an das Sterben und an den Tod von sich zu schieben oder durch kluge Worte sogar etwas Schönes und Positives am Tod zu finden. Die anderen aber, die setzen alle ihre Hoffnung, auch und gerade mit Blick auf den Tod, in ihren Herrn Jesus Christus. Sie glauben daran, dass Jesus ihnen durch sein Blut alle Sünde und Schuld vergeben hat und dass er deshalb nun auch dieser scheinbar unausweichlichen Katastrophe des Todes helfen kann und helfen wird. Ja, der Unterschied liegt also darin, auf Gott zu vertrauen. Salomo ermuntert uns deshalb dazu, zu dieser zweiten Gruppe zu gehören, wenn er sagt in seinen Sprüchen: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und diese Warnung ist wichtig, denn unser Verstand steht dem kindlichen und blinden Vertrauen auf Gott und auf seine Güte oft im Weg. Unsere Vernunft, unser Verstand, der rechnet ja nur mit dem, was wir erfahren haben, was wir gesehen haben. Unser Verstand ist gefangen in unserer eigenen Vorstellungskraft. Gott aber lebt und handelt meist außerhalb dieser Grenzen. So ist der Verstand zwar ein brauchbares Mittel in dieser Welt, aber eben kein guter Maßstab zur Beurteilung der Größe Gottes und zur Beurteilung der Wahrhaftigkeit seines Wortes. Und das gilt eben ganz besonders für die Auferstehung Jesu. Denn da rebelliert unser Verstand ganz heftig. Er rebelliert gegen die Vorstellung, dass ein Mensch, der gestorben ist, wieder lebendig werden kann. So einen Vorgang haben wir noch nie gesehen. Wir wissen, dass es allen Naturgesetzen widerstrebt, die wir kennengelernt haben. Und wie gesagt, die meisten von uns haben eben noch nicht erlebt oder gesehen, dass ein Mensch, der tot war, plötzlich wieder lebendig war. Aber selbst wenn wir eine Auferstehung schon einmal gesehen hätten, dann würde uns das auch nicht von der Auferstehung Jesu überzeugen. Dann denken wir einmal an die Jünger. Die Jünger, die haben mehrmals gesehen und miterlebt, wie Jesus Tote lebendig gemacht hat. Sie wussten eigentlich, dass dieses Wunder möglich ist. Aber gerade sie wehrten sich zunächst heftig dagegen, diese Nachricht von Jesu Auferstehung zu glauben. Sie wehrten sich so lange dagegen, bis sie Jesus mit eigenen Augen gesehen haben. Auch daran sehen wir, wären wir auf unsere eigene Kraft angewiesen, wären wir nur auf unseren Verstand angewiesen, um Gott zu begreifen, dann wären wir wirklich völlig hilflos und kraftlos. Dann könnten wir auch das Wunder von der Auferstehung Jesu nicht verstehen und daran glauben und dann auch niemals zu dem rettenden Glauben an Jesus Christus kommen. Rettung und ewiges Leben, das finden wir allein bei Gott und in seinem Wort. Denn allein daran erkennen wir, dass Gott in seinem Wort eben nicht nur Hilfe ankündigt und verspricht, sondern dass er seine Hilfe auch erfüllt. Dieses Zusammenspiel zwischen Voraussage und Erfüllung, genau das weckt Vertrauen. Und das wussten auch schon die hohen Priester und die Schriftgelehrten zu Jesu Zeit. Sie kannten die Macht, die von erfüllter Verheißung ausgeht. Und sie wussten, dass Jesus seine Auferstehung angekündigt hatte, nicht nur gegenüber seinen Jüngern, sondern auch gegenüber dem ganzen Volk. Und sie wussten, sollte aus irgendeinem Grund nach 3 Tagen das Grab Jesu wirklich leer aufgefunden werden, dann würde das einen bedrohlichen Einfluss auf den Glauben des Volkes haben. Also setzten sie alle Hebel in Bewegung, sie besorgten Soldaten, sie ließen den Stein vor dem Grab verschließen und versiegeln. Sie unternahm alles, um zu verhindern, dass dieser Jesus aus dem Grab herauskommt und vielleicht als Auferstandener verkündigt werden kann. Aber auch das haben wir gehört, es nützte nichts. Denn Gottes Macht ist größer als die seiner Feinde. Gerade in der Auferweckung seines Sohnes offenbart Gott seine ganze Herrlichkeit in der Ohnmacht der Menschen. Weil Gott in seinem Wort so treu und so wahrhaftig ist, weil er immer wieder zu dem steht, was er uns zusagt, deshalb wollen wir ihm gern vertrauen und mit den Worten Davids sprechen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus zeigt also die Ohnmacht der Menschen in der Welt und die grenzenlose Macht Gottes. In unserer Ohnmacht vertrauen wir gern allein auf den allmächtigen Gott, denn er hat den Tod für uns ohnmächtig gemacht. Im Judentum zur Zeit Jesu gab es eine religiöse Partei, die nannten sich die Sadduzäer. Sie waren so eine Art Gegenspieler der Pharisäer, politisch gesehen. Die beiden waren sich nicht ganz grün und spielten sich immer wieder gegeneinander aus. Nun hatten die Sadduzäer aber einen gewissen Vorteil gegenüber den Pharisäern, denn sie führten ein gutes Verhältnis zu den römischen Besatzern und genossen dadurch einige Vorrechte. So war auch ihr Einfluss auf das Volk groß gewesen. Diese Sadduzäer, die glaubten nur an die Dinge und hielten nur Dinge für wirklich Gottes Wort, die in den 5 Büchern Mose ganz klar und deutlich gesagt wurden. Und weil das so war, lehnten sie den Glauben an die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag ab. Und so geht es heute vielen, wie den Sadduzäern damals. Denn diese Vorstellung, dass eines Tages wirklich alle Toten aller Zeiten wieder lebendig werden, diese Vorstellung stellt uns noch einmal vor eine ganz besondere Herausforderung, oder besser gesagt unseren Verstand. Denn Jesu Auferweckung und die Auferweckung der anderen Toten im Neuen Testament, von denen wir hören, diese geschahen immer zu einem Zeitpunkt, als die Körper der Verstorbenen noch vollständig da waren. Und da könnte man die Frage stellen, kann denn Gott und wird Gott dieses Wunder der Auferweckung auch dann noch tun, wenn von dem Körper nach vielen Jahren nichts mehr übrig ist? Und die einfache Antwort auf diese Frage lautet, ja, Gott wird dieses Wunder tun. Denn er hat es versprochen. Und dieses Versprechen Gottes der Auferweckung der Toten ist dabei keine Erfindung des Neuen Testaments, wie es manchmal dargestellt wird. Schon im Alten Testament gibt es zahlreiche Hinweise auf diese tröstliche Tatsache. Der fromme Hiob zum Beispiel, der lobt, getrieben vom Heiligen Geist, Gott selbst. Er lobt ihn dafür, dass er einen Erlöser hat, der für alle Zeit lebendig ist. Es ist der gleiche Erlöser, der Retter, der auch unser Erlöser ist, nämlich unser Herr Christus. Und Hiob sagt, dass er eines Tages mit seinem eigenen Leib, mit seinen Augen, so wie er jetzt ist, in seinem eigenen Fleisch vor Gott stehen und seine Herrlichkeit sehen. Ein wunderbares Bekenntnis der Auferstehung. Oder der Prophet Hesekiel. Er darf eine Vision sehen, wie Gott die Gebeine der Toten Israels wieder zusammensetzt, wie er sie wieder mit Fleisch und mit Haut überzieht und ihnen am Ende wieder den Odem des Lebens einhaucht, wie es dort heißt. Und auch Jesaja verkündet nicht nur an unserer Stelle die Auferweckung der Toten. Schon im Kapitel zuvor hat Jesaja gesagt, der Herr wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. An einem schönen Bild, einem schönen Vergleich macht Jesaja deutlich, dass dieses große Versprechen Gottes der Auferweckung der Toten gar nicht so unvorstellbar ist, wie es zunächst erscheint. Denn in gewisser Weise glaubt jeder Mensch an die Auferstehung der Toten, nämlich an die Auferstehung der sterbenden Samen im Erdboden. Jesaja sagt diesen etwas schwer verständlichen Satz, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Toten herausgeben. Das bedeutet, Gott sendet Tau und Regen vom Himmel auf die Erde. Dieses Wasser entfaltet seine ganze Kraft dann, wenn es den Erdboden durchtränkt und dort die Samen in ihrem Verwesungsprozess zu neuem Leben erweckt. Ja, diese Pflanzen, diese Samen wachsen auf, sie bringen Pflanzen hervor, die die schönsten Blüten tragen oder die leckersten Früchte hervor. Der Tau ist ein Tau der Lichter, heißt es hier, also ein Tau, der zum Licht führt, gemeint ist das Leben. Und dieses Bild finden wir nicht nur im Alten Testament, sondern auch Jesus bedient sich dieses Bildes, wenn er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dieses Wort gilt von Jesu Tod und Auferstehung. Aber seitdem gilt es auch für jeden anderen, der im Vertrauen auf seinen Herrn Jesus Christus diese Welt hinter sich lässt. Und ganz ähnlich redet auch Paulus von der Auferstehung der Toten und schreibt, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Das heißt, für uns der gleiche Gott, der hinter den alltäglichen Auferstehungswundern der Natur steht, dieser Gott wird durch seine Kraft im Wort am Ende der Tage auch dich wieder aus der Erde herausholen und dir ein Leben in ewiger Freude schenken. Die Natur mag uns helfen, dass wir dieses Wunder etwas besser fassen und verstehen können. Aber der wahre Trost über die Auferstehung liegt am Ende doch in unserem Herrn Christus. Gott hat an seinem Sohn seine ganze Macht gezeigt und den Tod besiegt. Geführt und geleitet von diesem mächtigen Gott darfst du deinem Herrn auf diesem Weg nachfolgen. Denn Paulus schreibt, Christus ist auferweckt von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind. Es ist also wahr, mit dem Glauben an die leibliche Auferstehung Jesu steht und fällt der rettende Glaube. Auch dieses Osterfest bietet uns wieder eine herrliche Offenbarung dieses großen Wunders und dieser großen Macht Gottes. Dieser Gott ist treu und steht zu seinen Versprechen. Deshalb wollen wir allein auf ihn vertrauen, denn ohne ihn sind wir hilflos und verlassen. Und allein Gott hat die Macht über den Tod. Und Jesus hat er ihn für uns besiegt. Jesaja sagt uns, unter großem Jubel werden wir dieses Wunder eines Tages selbst erleben, nämlich dann, wenn Gott zum letzten Mal seine große Macht in dieser Welt zeigt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.